Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 19. Abendvorlesung trägt den Titel Zuerst der Glaube und dann die Gefühle. Nun aber wollen wir doch zu dem übergehen, was nach unserer Thesis uns heute zunächst vorliegt, nämlich, dass diejenigen Gesetz und Evangelium greulich vermischen, welche sagen, willst du der Vergebung deiner Sünden gewiss werden, dann musst du so lange beten, kämpfen und ringen, bis du endlich ein freudiges Gefühl bekommst, welches dir heimlich sagt, sei getrost, du hast Vergebung deiner Sünden. Dann, sprechen sie, ist die Gnade in deinem Herzen. Während eigentlich zu reden, die Gnade gar nicht in meinem Herzen sein kann, die ist in Gottes Herzen. Nein, erst musst du glauben und dann fühlen. Das Gefühl kommt aus dem Glauben und nicht der Glaube aus dem Gefühl. Und wessen Glaube aus dem Gefühl kommt, der hat keinen wahren Glauben, denn der Glaube braucht eine göttliche Verheißung. Also kannst du gewiss sein, mit deren Glauben steht es recht, die sagen können, nichts in der ganzen Welt sehe ich an, als das liebe Evangelium. Darauf baue ich. Denn mag der Teufel kommen und sie schrecken und quälen, wenn sie dann vielleicht nicht gleich süße Gefühle haben, so werden sie sagen, und ob mein Herz sprach lauter Nein, dein Wort soll mir gewisser sein. Oder, und für will ich trauen, bis ich komme, dich zu schauen. Dafür ist nun die Hauptstelle in 1. Johannes 3, die Verse 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm stillen. Dass, so uns unser Herz verdammt, dass Gott größer ist denn unser Herz und erkennet alle Dinge. Wenn ein Christ das auch erfährt, dass sein Herz ihn verdammt, darunter ist auch das Gewissen zu verstehen. Wenn er sich will trösten und er hört eine Stimme, die sagt, nein, du bist verdammt, du hast keine Vergebung der Sünden, du hast keine Gnade, du bist kein Kind Gottes, du darfst das ewige Leben nicht hoffen. Da sagt der liebe Johannes, wenn uns unser Herz verdammt, so ist Gott größer denn unser Herz. Wir sollen denken, ja, mein Gewissen ist auch ein Richter, aber nur ein Unterrichter. Über dem steht ein höherer Richter, und das ist Gott. Da soll ich sagen zu meinem Herzen, sei still, Herz, sei still, Gewissen. Ich habe einen anderen Richter gefragt, ob ich meine Sünden los bin. Und das ist der große Gott. Der ist größer denn du. Das ist ein höheres Forum. Denn ein höheres Forum kann immer die Urteile eines niederen Forums umstoßen. Wenn wir uns an das Wort halten, dann spricht der höhere Richter zu uns. Dir sind deine Sünden vergeben. Und wer durch Gottes Gnade das von Herzen glauben kann, oh, der ist ein seliger Mensch. Für den ist die Hölle zugeschlossen und der Himmel weit aufgetan. Und nun mögen alle Teufel aus der Hölle brüllen, du bist verloren. So kann er antworten, nein, ich bin noch nicht verloren, sondern ewig gerettet. Denn hier steht geschrieben. Seinerzeit wird doch das Gefühl wiederkommen. Gerade wenn der Christ so weit ist, dass er denkt, ach, ich fühle gar nichts, Ich bin ein elender und verlorener Mensch. Ich bin so kalt und so tot. Das Wort Gottes schmeckt mir wie lauter faules Holz. Die Absolution will mich nicht erquicken. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist nicht in mir. Wenn er dann denkt, jetzt ist es aus mit mir, da kommt auf einmal eine große Freude über das Herz und Gott lässt ihn doch nicht stecken. Freilich, Gott lässt sich da nichts vorschreiben. Es ist da ein großer Unterschied unter den Christen. Manchen haben die große Gnade, dass der liebe Gott sie ganz leicht dahin führt, immer ein schönes, süßes Gefühl gibt, dass sie gar keines großen Kampfes bedürfen. Denn das ist sicher, wenn ich sehe, was ich erfahre, stimmt mit Gottes Wort überein. Wenn die beiden zusammenkommen, dann ist kein Kampf mehr nötig. Aber andere führt Gott fast immer durch Finsternis, durch große Angst, durch schwere Zweifel und allerlei Not. Doch da muss man unterscheiden, ob ein toter Mensch ist oder ob er in solcher Anfechtung steckt. Und das ist nicht schwer zu unterscheiden, denn wenn ich in Angst bin darüber, dass ich nichts fühle und empfinde, und ich möchte doch so gerne etwas empfinden und fühlen, so ist das ein Zeichen, dass ich ein wahrer Christ bin. Denn wer glauben will, der glaubt auch schon. Oder wie wäre es möglich, dass einer etwas glauben möchte, das er für unwahr hält? Denn kein Mensch will betrogen sein. Sobald ich etwas glauben will, so glaube ich es schon heimlich. Das müssen sich sonderlich die Seelsorger merken. Da kommen oft gute Gemeindemitglieder und sagen, ach, lieber Herr Pastor, ich kann gar nicht glauben. Das ist ein Jammer. Da frage ich, möchten Sie denn gerne glauben? Und er sagt, ja, freilich. So muss man ihn trösten. Dann glauben Sie auch schon. Seien Sie nur getrost und warten Sie, bis Gott das Stündlein der Anfechtung vorübergehen lässt. Und dann werden Sie schon merken, wie Ihr Glaube hervorbrechen wird voll Kraft und Freudigkeit. In Johannes 20, Vers 29 spricht Jesus zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas wollte nicht glauben, dass Christus von den Toten auferstanden sei. Er hätte denn seine Finger in Christi Nägelmale gelegt. Da schenkt ihm Christus aus Erbarmen die große Gnade. Da stürzt er denn vor Christo nieder und spricht: Mein Herr und mein Gott. Darauf spricht der Herr zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber was ist das Sehen im Grunde anders als ein Empfinden? Denn ob ich etwas empfinde durch mein Nervensystem oder ob ich etwas sehe mit meinen Augen oder ob ich etwas höre durch meine Hörnerven, das bleibt gleich. Wenn der Herr hier nun spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit sagt, wir sollen erst glauben und dann sehen. Und sollen nicht sagen, ich will erst sehen und dann glauben. So ist es auch gewiss, dass wir nicht erst sollen fühlen wollen, sondern vielmehr glauben und dann warten, bis uns Gott das süße Gefühl gibt, dass er die Sünde von uns weggenommen hat. Wie in Hebräer 11, Vers 1 geschrieben steht: Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hoffet und nicht zweifelt an dem, das man nicht sieht. Da haben wir eine Definition des Glaubens. Ist der Glaube aber dies, eine feste, gewisse Zuversicht, ein Nicht-Zweifeln ein Nichtwanken, so versteht es sich doch von selbst, dass der Glaube sich nicht dürfte auf das Sehen, Fühlen und Empfinden gründen, denn dann gründet er sich auf Sand, und es wird nicht lange dauern, so fällt das ganze auf Sand gebaute Haus zusammen. Ach, wehe dem Menschen, welcher sich immer daran gewöhnt hat, sich nur dann für begnadigt anzusehen, wenn er süße Gefühle hat. In der Todesstunde ist es in der Regel mit solchen süßen Gefühlen zu Ende. Die Todesnot vertreibt das Gefühl. Wohl dem Menschen, der dann spricht: Ich glaub, was Jesu Wort verspricht. Ich fühl es oder fühl es nicht. Wohl dem, der kann dann im Frieden dahinfahren. Aber wehe dem, der dann denkt: Ich fühle jetzt gar nichts. Jetzt soll ich sterben. Jesu ist nicht mehr in meinem Herzen. Oh, ich elender, unglücklicher Mensch. Wie viele mögen in den schwärmerischen Sekten deswegen verloren gegangen sein, weil sie noch zuletzt den Herrn Jesus haben fahren lassen, weil sie meinten, sie dürften ihn nicht ergreifen. Es fehle ihnen die Erlaubnis dazu. Denn alle Schwärmer meinen, durch das Gefühl bekommen sie erst die Erlaubnis, zu Jesu zu kommen und seiner sich zu trösten. Darum sprechen sie oft zu einem Bruder: Wie fühlst du dich? Wenn er sagt: Ich fühle nichts, da heißt es: Ach, du armer Mensch, komm, wir wollen beten, kämpfen und ringen, bis du Gefühl bekommst. Da kriegt er denn so ein Gefühl, aber es ist oft nur ein sinnliches Gefühl und nicht das Gefühl des Heiligen Geistes. Denn das ist ja der menschlichen Natur eigen, wenn sie außerordentlich angespannt wird, dass sie ganz außer sich ist, und plötzlich ist es vorbei, dass gleichsam alle Seiten gesprungen sind. Dann kommt ein Wonnegefühl, wie bei einem, der in das Wasser gefallen ist, und er denkt, er muss ertrinken, und nun wird er herausgezogen. Da hat er auch ein solches Wonnegefühl, und es ist doch nicht das Wonnegefühl des Heiligen Geistes. Luther schreibt in der Kirchenpostille: Die andere Art des Glaubens ist, dass er nicht wissen noch zuvor versichert sein will, ob er der Gnade würdig sei und erhöret werde, wie die Zweifler tun, die nach Gott greifen und versuchen ihn. Gleich wie ein Blinder nach der Wand tappet, also tappen dieselbigen auch nach Gott und wollten ihn gerne zuvor fühlen und gewiss haben, dass er ihnen nicht entlaufen möge. Die Epistel zu den Hebräern, Kapitel 11, Vers 1, spricht: Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das zu hoffen ist, und richtet sich nach dem, das nicht scheinet. Das ist, der Glaube hält sich an die Dinge, die er nicht sieht, fühlt noch empfindet, weder in Leib noch Seele, sondern wie er eine gute Vermutung hat zu Gott, ergibt er sich darein und erweget sich darauf. Zweifelt nicht, es geschehe ihm, wie er sich vermutet. Und kommt ihm das Fühlen und Empfinden ungesucht und unbegehrt eben in und durch solch Vermuten oder Glauben. Das ist gerade die Art des Glaubens. Er will nicht das vorauswissen und dessen versichert sein und dann glauben, sondern er glaubt, sobald das Wort erschallt. Und nun bekommt er allerdings diese Versicherung. Der eine früher, der andere später. Das ist die allgemeine Erfahrung. Wenn einer ein Christ geworden ist, dann bekommt er schnell ein süßes Gefühl. Gott macht es mit seinen geistlichen jungen Kindern, wie ein irdischer Vater mit seinen kleinen Kindern. Denen gibt er zarte Speise, süßes Zuckerbrot und so weiter. So gibt der liebe Gott seinen Christen im Anfang das Zuckerbrot der süßen Gefühle. Wenn sie aber viele Erfahrungen gemacht haben, wenn sie im Glauben geübt worden sind, dann hört das Zuckerbrot auf und er gibt ihnen nun schwarzes Roggenbrot. Und das ist manchmal sehr hart und altbacken. Da denkt der liebe Gott, du hast nun in deinem Christentum genug erfahren. Das ist nun keine zu harte Probe für dich. Wenn ich das den kleinen Kindern geben würde, so könnten sie das gar nicht verdauen. Daher denken auch viele Christen, ach, was für ein seliger Mensch war ich doch einst. Wie habe ich geschwelgt in den süßen Empfindungen, in der freudigen Gewissheit, dass ich einen gnädigen Gott im Himmel habe, wovon ich vorher, vor meiner Bekehrung, gar keine Ahnung hatte. Mit Freuden bin ich zu Bett gegangen, denn ich wusste, ich ruhte in den Armen meines Jesu. Mit Freuden bin ich aufgestanden, denn ich wusste, mein Jesu und seine Engel gehen mit mir ein und aus. Kein Unglück kann mich treffen, oder kommt ein Unglück, so ist es doch nur ein Glück, wie auch Paul Gerhardt singt. Die Trübsal trübt mir nicht, mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Nun kann der Christ auch das harte Roggenbrot ganz gut verdauen, während, wenn Gott einem Anfänger im Christentum seinen Trost entziehen würde, der sagen würde, ich bedanke mich, ein so elender Mensch zu sein. Da predigen die Pastoren immer, das Christenleben sei ein herrliches Leben, aber nun sehe ich, ein Christ, das ist der allerunglücklichste Mensch. Bei dem ist nichts als Angst, Not und Schrecken. Was für ein lieber Vater ist unser Gott? Er legt ihnen nicht sogleich das Schwere auf. Er gewöhnt sie erst an sich. Dann entzieht er ihnen immer mehr und mehr den Trost, damit sie Gott im Finstern greifen lernen. Darum soll man ja nicht denken, wenn man diese seligen Erfahrungen nicht mehr in dem Grad wie früher macht, dass man nun aus der Gnade gefallen sei oder dass man nicht mehr in der ersten Liebe stehe. Die Liebe eines alten, erfahrenen Christen zu seinem Heiland schmeckt wohl nicht mehr so süß. Sie ist aber viel lauterer. Denn da sind viele Schlacken herausgebrannt worden, die erst noch da waren. Luther schreibt weiter. Denn sage mir, wer hatte diesen aussätzigen Brief und Siegel gegeben, dass sie Christus Würde erhöhen? Wo ist hier das Empfinden und Fühlen seiner Gnade? Wo ist die Kundschaft, Wissenschaft oder Sicherheit von seiner Güte? Der keines ist hier. Was ist denn hier? Ein frei ergeben und fröhlich wagen auf seine unempfindige, unversuchte, unerkannte Güte. Da sind keine Fußtappen, darin sie spüren möchten, was er tun wolle, sondern allein seine bloße Güte wird angesehen und macht in ihnen ein solch Vermuten und Wagen, er werde sie nicht lassen. Woher hatten sie aber Erkenntnis seiner Güte? Denn sie mussten je vorhin wissen, wie unerfahren oder unempfunden sie immer sein soll. Ohne Zweifel aus dem Geschrei und Wort, dass sie viel Gutes von ihm hatten gehöret, aber doch noch nie empfunden. Denn Gottes Güte muss durchs Wort verkündigt und also auf sie unversucht und unempfunden gebaut werden. Wenn ich ein Vaterunser gebetet habe mit würdiger Andacht, was freilich sehr selten geschieht bei den allermeisten, so darf ich doch das Amen mit Freuden sprechen, wenn ich auch während des Gebetes gar nicht empfunden habe, dass der Heilige Geist mich eigentlich treibt. Aber ich habe es mit Kampf gebetet. Und da habe ich doch erhörlich gebetet. Ferner schreibt Luther: Das ist es nun, dass ich gesagt habe, dass Gott nicht will leiden, dass wir uns sollen auf etwas anderes verlassen oder mit dem Herzen hangen an etwas, das nicht Christus in seinem Wort ist. Es sei wie heilig und voll Geistes es wolle. Der Glaube hat keinen anderen Grund, darauf er bestehen könne. Darum widerfährt solches der Mutter Christi und Josef, dass ihre Weisheit, Gedanken und Hoffnung fehlen müssen und alles verloren ist, da sie ihn lange suchen von einem Ort zum anderen. Denn sie suchen ihn nicht, wie sie sollen, sondern wie Fleisch und Blut pflegt, welches immer nach dem anderen Trost gafft, denn das Wort. Denn es will alle Zeit etwas haben, das es sehe und fühle mit seinen Sinnen und Vernunft daran hängen könne. Darum lässt sie Gott auch sinken und fehlen, auf dass sie solches müssen lernen, dass aller Trost bei Fleisch und Blut, bei Menschen und allen Kreaturen nichts und keine Hilfe noch Rat sei, es sei denn das Wort ergriffen. Hier muss alles gelassen sein, Freunde, Bekannte, die ganze Stadt Jerusalem, alle Kunst, Witz und was sie selbst und alle Menschen sind. Denn das alles gibt und hilft keinem rechten Trost, bis man ihn im Tempel sucht, da er in dem ist, das des Vaters ist. Da findet man ihn gewisslich und kriegt das Herz wieder Freude. Sonst müsste es trostlos bleiben und von sich selbst und allen Kreaturen. Also wenn uns Gott in solche hohe Anfechtung wollte kommen lassen, sollen wir auch lernen, dass wir alsdann nicht unseren eigenen Gedanken noch menschlichen Rat folgen, die uns hin und her auf uns selbst oder andere weisen, sondern denken, dass wir Christus suchen müssen in dem, das des Vaters ist. Das ist, dass wir uns schlecht und bloß an das Wort des Evangeliums halten, welches uns Christus recht zeigt und zu erkennen gibt. Und lerne nur in dieser und allen geistlichen Anfechtungen, so du willst andere oder dich selbst recht trösten, also mit Christus sagen: Was ist es, dass du so hin und wieder läufst, dich selbst so zermarterst mit ängstigen und betrübten Gedanken, als wolle Gott dein nicht mehr Gnade haben und als sei kein Christus zu finden und willst nicht eher zufrieden sein. Du findest ihn denn bei dir selbst und fühlest dich heilig und ohne Sünde. Da wird nichts aus. Es ist eitel verlorene Mühe und Arbeit. Weißt du nicht, dass Christus nicht sein will, noch sich finden lassen, denn in dem, das des Vaters ist, nicht in dem, das du oder alle Menschen sind und haben. Es ist nicht der Fehl an Christus und seiner Gnade. Es ist und bleibt wohl unverloren und lässt sich alle Zeit finden. Aber es fehlt an dir, dass du ihn nicht recht suchst, da er zu suchen ist, weil du deinem Fühlen nachrichtest und meinst, ihn zu ergreifen mit deinen Gedanken. Hierher musst du kommen, da nicht dein noch einiges Menschen, sondern Gottes Geschäft und Regiment, nämlich da sein Wort ist. Da wirst du ihn treffen, hören und sehen, dass weder Zorn noch Ungnade da ist, wie du fürchtest und zagest. sondern eitel Gnade und herzlicher Liebe gegen dich. Und als er ein freundlicher, lieber Mittler für dich gegen den Vater das Liebste und Beste redet, schickt dir auch nicht darum solche Versuchung zu, dass er dich wolle verstoßen, sondern dass du ihn desto besser lernest kennen und desto fester an seinem Wort hangen und deinen Unverstand strafen und erfahren müssest, wie herzlich und treulich er dich meint. Da haben sie eine Verurteilung aller schwärmerischen Sekten. Dann mögen sie sein, wie sie wollen. Diesen großen Irrtum haben sie. Sie verlassen sich nicht allein auf Christus und sein Wort, sondern vor allen Dingen auf etwas, das in ihnen vorgeht. Sie denken meistens, mit mir hat es doch keine Not, denn ich habe mich doch nicht bekehrt. Als ob ich dann Bürgschaft hätte. Du bist ja bekehrt, also kommst du in den Himmel. Nein, wir wollen nicht zurückschauen auf unsere Bekehrung und denken, du bist ja bekehrt, also kannst du getrost sein. Im Gegenteil, ich soll jeden Tag wieder zu meinem Heiland gehen, als hätte ich mich noch nicht bekehrt. Sonst kann ich auch meine eigene Bekehrung zu meinem Heiland machen. Das ist aber erschrecklich. Dann mache ich ja mich selbst eigentlich zu meinem Heiland.